Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Okasandu Jagdsafaris, Familie Scheiring,
Autohaus Becker Thiemann,
Will und Apel.
Die Hornady ist zurzeit meiner Ansicht nach der Technologieführer, weil sie mit der Creedmoor praktisch eine neue Ära an Patronen eingeläutet haben mit effizienteren Geschossen. Also was man aktuell an Munition verbessern kann, ist, dass die Geschosse im Flug weniger Geschwindigkeit verlieren. Das kann ich durch eine verbesserte aerodynamische Form erreichen. Die erfordert aber andere Drallängen. Und darum sind diese neuen Kaliber entstanden. Also bei Hornady ist es nicht so, dass man ein neues Kaliber macht und macht dann ein Geschoss dafür, sondern die Kaliber sind Abschussplattformen für bessere Geschosse letztendlich. Also 6.5 Creedmoor, 6.5 PAC, 7 PAC, 300 PAC, diese ganzen Kaliber, auch die ARC-Kaliber, und Creedmoors sind dafür gemacht, um hocheffiziente Geschosse zu verschießen, die ich in bestehenden Patronen nicht verschießen könnte.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim FSW-Podcast. Mein heutiger Gast ist Jens Tigges von Outdoor Marketing International. Herzlich willkommen bei uns im Studio in Hannover.
Ja, vielen Dank, Maximilian. Freue mich sehr, hier zu sein. Beobachte schon lange, was ihr macht, und finde ich sehr toll. Von daher eine Freude.
Wir hatten ja schon im Vorhinein so ein bisschen gesprochen, was wir heute machen. Und ich denke, dass wir heute mal auf das Thema Munition, Geschosse eingehen. Und was ich vielleicht auch ganz wichtig wäre in Bezug zum, sagen wir mal, das richtige Kaliber und das richtige Geschoss für das richtige bejagbare Wild tatsächlich zu haben. Da ist nämlich, ich habe am Montag hatte ich den Günther Apel angerufen und habe gefragt, sag mal, Günther, kann ich mit dem Sachsgeschoss mit 375 Holland in Holland gut auf Schweine jagen? Da sagte er ja. Und da habe ich gedacht, das ist ein Thema, was wir heute mal ganz gut besprechen könnten.
Ja. Sehr gerne, sehr gerne.
Wir hatten ja im Vorhinein auch Fragen von unserem Zuschauern. Da würde ich gleich darauf einmal einkommen, aber ich würde vielleicht, dass du mal anfängst, einfach über dieses Kaliber-Thema und Geschoss-Thema zu sprechen, gerade in Bezug auch auf das, was ich gerade gesagt habe, mit dem richtigen Wild zum richtigen Geschoss.
Ja, wie gesagt, was uns auffällt, ist halt, dass auf den Messen, wenn wir mit Jägern und Sportschützen in Kontakt kommen, dass wir halt sehr viele Fragen gestellt bekommen, die tatsächlich zeigen, dass die Jagdausbildung in dem Punkt nicht sehr allgemein ist. Die Leute kennen ein paar Geschosse mit ihren Abkürzungen. Sie kennen deren Eigenschaften, zumindest die den konstruktionell vom Hersteller zugeschrieben werden. Aber wirklich ein bisschen grundlegendere Sache, wann benutze ich welches Kaliber, wann brauche ich ein hartes Geschoss, wann brauche ich ein weiches Geschoss. Solche Dinge werden halt nicht gelehrt. Also das finde ich ein bisschen schade. Und das ermöglicht eben den Leuten nicht selbst diese Entscheidung zu treffen. Also sie stehen dann vor einer Auswahl von Munitionssorten in irgendeinem Katalog oder Webseite, können aber nicht wirklich abschätzen, was jetzt für welchen Einsatzzweck geeignet ist. Ne?
Was ist denn, ich sag mal so, was sind die großen Unterschiede bei den Geschossen? Also was für Unterschiede haben wir dort?
Ja, wie gesagt, wir haben für verschiedene Anwendungsbereiche, verschiedene Geschosstypen. Ich glaube, man kann das grob trennen, jetzt aus jagdlicher Sicht, in vollzählige Geschossen, wie wir sie vom Raubwild her kennen. Da will ich halt, dass das Geschoss sich im Wildkörper möglichst vollständig in kleinste Teile zerlegt, um maximale Energieübertragung, Energieumsetzung zu haben. Und auch in dem Folge dann weniger Hinterlandgefährdung, wenn ich vielleicht mal flacher auf dem Acker schießen muss, dass da halt keine Fragmente mit einer Restenergie, mit einer signifikanten Restenergie übrig bleiben. Dann gibt es die Teilzerleger, zu dem praktisch alles Blei gehört, weil es gibt fast keine Bleiteilmantelgeschosse, die nicht einen Teil ihres Gewichts abgeben, also einen Teil zerlegen, konstruktionell. Und dann gibt es die massestabilen Deformationsgeschosse. Das ist ein Typ, der ist eigentlich durch die bleifreie Geschichte erst so richtig hochgekommen. Es gibt ganz wenige Bleigeschosse, die konstruktionell auch fast nichts an Gewicht verlieren, aber sehr, sehr, sehr wenige. Und das sind eigentlich für mich so die drei Hauptgeschosstypen. Und der Anwendungsbereich, aber auch die zur Verfügung stehende Energie der Patrone, die ich jage, die bestimmen dann, welches Geschoss für mich geeignet ist.
Was ich zum Beispiel an der Stelle eine interessante Frage fände, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt ein relativ großes Kaliber habe, ich würde jetzt mal sagen zum Beispiel eine 300 Winmag, ich aber gerne mit der 300 Winmag zum Beispiel auf Rehe jagen möchte in Deutschland. Ist das dann möglich, da zum Beispiel das richtige Geschoss zu finden, damit man da nicht den maximalen Schaden anrichtet, sondern auch, sagen wir mal, dieses größere Kaliber, was eigentlich ja nicht, sagen wir mal, das Idealkaliber für dieses Wild ist, dort das Richtige zu finden dafür?
Ja, da zum Beispiel ist eben genau der Fall, dass diese massestabilen Deformationsgeschosse, die keine Splitter abgeben, dann die geringstmögliche, Entwertung herbeiführen würden. Vor allem die schwereren, die etwas langsamer fliegen, ne, also vom Gewicht her möglichst hochgehen und dann ein splitterfreies Deformationsgeschoss verwenden. Das ist sicherlich die bestmögliche Lösung, die ich da finden kann, fabrikmäßig.
Okay. Wie wollen wir das machen? Sollen wir mal auf die Fragen eingehen, die wir da haben? Okay. Ich glaube, das ist das Beste, dass wir das so handhaben.
Ja, der Zuschauer soll ja entscheiden. Ne?
Erste Frage haben wir tatsächlich. 3006 oder die 308, spürbarer Unterschied in der Leistung mit 52 Zentimeter Läufen.
Ja, tatsächlich. Also wir haben gerade einen Versuch laufen. Wir hatten 3006 in 50 cm und 42 cm. Wir haben sie dann gekürzt, haben wir dann mal mit aktuellen Fabrikpatronen geschossen. Wenn ich die richtigen Fabrikpatronen auswähle, also in erster Linie diese leistungsgesteigerten, hat die 3006 immer noch einen spürbaren Leistungsvorsprung zu 308. Etwas. Also wir reden hier von, wenn ich mich recht erinnere, die Auswertung ist noch nicht ganz durch, 25 bis 40 Metersekunden. Das ist schon
ein Unterschied.
Ist schon was. Das ist schon was, ja.
Nächste Frage, ich glaube, das ist was dir gefallen wird. Ist die 6,5 Creedmoor ein Universalkaliber für Niederwildrevier und gelegentlich für die Drückjacht?
Ich würde sagen, ja. Ich jage die 6,5 Creedmoor seit 2014, habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich würde aber zwei Grundvoraussetzungen nenne. Zum einen eignet sich die 6,5 Creedmoor nicht unbedingt für sehr kurze Läufe. Also ich würde auf keinen Fall unter 50 cm gehen. Wenn ich die Wahl hätte, lieber 56 cm. Und dann kann sie ihre Leistungsvorteile, die sie tatsächlich hat, vor allem mit leichten Deformationsgeschossen, mit massestabilen Deformationsgeschossen entfalten. Also irgendwas im Bereich 120 Grain, 7,8 Gramm, dann um die 900 Metersekunden, was sie dann aus dem 50er oder 56er Lauf schafft. Damit ist sie dann wirklich stark, hat auf in der Augenblickswirkung auf kurze Distanzen, sprich Drückjagd, und auch auf weite Distanzen gegenüber zum Beispiel an der 308 Vorteile. Wenn ich dann wieder schwere, langsame Bleigeschosse da verwende, dann hat die keinen nennenswerten Unterschied zu einer 6,5x55 oder so. Also da kann sie gar nicht so glänzen. Aber mit den leichteren, schnelleren Deformationsgeschossen ist eine sehr, sehr gute Kombination. Und ich habe damit von Fuchs bis Elend praktisch alles gejagt, erfolgreich. Und ich würde schon sagen, ist sehr universell einsetzbar. Ja.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe auch selbst damit schon einen Kudu bejagt. Gar kein Problem gewesen. Ist jetzt nicht so schwer wie ein Elend. Elend ist, glaube ich, nochmal doppelt so schwer. Aber da sieht man, also wenn man darüber spricht, Elend hat ist ungefähr eine Tonne, 800 bis 1100 Kilo, gibt's alles Mögliche. Und du sagst gerade vom Fuchs bis zum Elend. Also da haben wir, glaube ich, es gibt nichts, was wir dann damit nicht machen können.
Wie gesagt, da ist alles in Zentraleuropa praktisch dabei gewesen, mit sehr gutem Erfolg. Also von daher, wie gesagt, aber die Munitionsauswahl ist schon wichtig und die Lauflänge. Ne?
Welche Munition würdest du jetzt zum Beispiel dann von Hornady dafür empfehlen?
Wie gesagt, ich habe angefangen mit der 120 GMX Superformance. Die ist ja jetzt durch die 120 CX Superformance abgelöst. Das ist meine bevorzugte Ladung für einen 50 cm Lauf. Wenn ich einen 56er Lauf habe, kann ich für normale Anwendung, sprich jetzt Rehwildbejagung und alles so bis 150 Meter, kann ich auch eine Outfitter nehmen, die ist noch ein bisschen langsamer von der Geschwindigkeit, hat vielleicht im Detail auf Rehwild auf kurze Distanzen etwas weniger Wildbrettentwertung, aber die 120 CX Superformance wäre meine bevorzugte Ladung für alles. Damit Weit- und Drückjagd geht alles damit.
Klingt gut. Was kann oder soll man überhaupt noch verbessern an Munition und an Geschossen?
Das ist eine gute Frage und die Antwort gibt uns muss man sagen, Hornady zurzeit, also die Hornady ist zurzeit meiner Ansicht nach der Technologieführer, weil sie nach mit der Creedmoor praktisch eine neue Ära an Patronen eingeläutet haben mit effizienteren Geschossen. Also was man aktuell an Munition verbessern kann, ist, dass die Geschosse im Flug weniger Geschwindigkeit verlieren. Das kann ich durch eine verbesserte aerodynamische Form erreichen. Die erfordert aber andere Drallängen. Und darum sind diese neuen Kaliber entstanden. Also bei Hornady ist es nicht so, dass man ein neues Kaliber macht und macht dann ein Geschoss dafür, sondern die Kaliber sind Abschussplattformen für bessere Geschosse letztendlich. Also 6.5 Creedmoor, 6.5 PAC, 7 PAC, 300 PAC, diese ganzen Kaliber, auch die ARC-Kaliber und Creedmoors sind dafür gemacht, um hocheffiziente Geschosse zu verschießen, die ich in bestehenden Patronen nicht verschießen könnte.
Okay. Wieder sehr, sehr viel.
Effizienz, sehr, ja.
Das ist also, halt. Ja. Aber zum Beispiel jetzt, wir hatten ja eben über das Thema gesprochen, ich habe ja zum Beispiel eine 300 Norma und du hast dann gesagt, in der 300 PAC hat man die Probleme tatsächlich dann beseitigt, die 300 Norma hatte. Ich glaube auch tatsächlich, dass 300 Norma Super Magnum ist und ich glaube 300 PAC nicht, oder? Oder irre ich mich da gerade?
Die Patronenlänge ist nicht so stark unterschiedlich. Okay. Also es ist beides über 90 mm, also ist in der 338 Lapua-Klasse letztendlich irgendwo. Es passt nicht in ein Standardsystem, also es passt nicht in ein 300 Winmax-System. Ich brauche ein längeres System. Aber wie gesagt, die Norma, wir hatten drüber gesprochen, die Norma hat ein bisschen zu großes Hülsenvolumen, worauf dann das schwer ist, die auszufüllen, sprich, wenn es nicht ausgefüllt ist, kann das Pulver sich eben verrutschen, wenn ich bergrunter, bergrauf schieße. Hab dadurch von Nullschwankungen, die auf weite Distanzen halt zu Trefferablagen führen, was halt nicht ideal ist.
Was ich da dann tatsächlich einfach interessant finde, weil wenn man dann sich das vor Augen bringt, was dann, sagen wir mal, eine neue Entwicklung da tatsächlich dann an Positiven dazu bringt, ist es sehr, sehr interessant. Und ich glaube, das beantwortet auch die Frage, die wir da hatten, glaube ich, ganz gut.
Ich denke ja. Also wie gesagt, das, was man an Munition aktuell verbessern kann, wäre gesagt, ist die Effizienz.
Ne? Aber dann habe ich jetzt nochmal eine Frage dazu. Was war denn zum Beispiel der Grund überhaupt auf die 6,5, die tatsächlich zu entwickeln, gerade Bezug auch jetzt vielleicht auf eine 308?
Die Anforderung damals war, dass Leute, die Long Range geschossen, 1000 Meter Wettkämpfe geschossen haben im Bereich F-Class und Long Range, die haben halt gesagt, warum kann man denn nicht eine Fabrikpatrone machen, die, mit denen ich so einen Wettkampf gewinnen kann. Also womit ich richtig wettbewerbsfähig gegen die ausgeklügelsten Handladungen bin. Das war damals die Idee vom Dennis DeVille vom Creedmoor Arms. Das ist ein Händler von Zubehörsachen für den Long-Range-Schießsport. Die machen also Munition sowie auch Waffenzubehör für diesen Long-Range-Schießsport. Und dem damaligen Senior-Ballistiker von Hornady, Dave Emery, die haben sich da getroffen. Dave Emery hat auch mitgeschossen bei diesem Wettkampf. Und dann hat man gesagt, Mensch, man müsste doch eine Patrone machen können, mit der man fabrikmäßig so einen Wettkampf gewinnen kann. Das war die Grundidee. Und da waren die Anforderungen so, das musste in ein AR-10 Selbstladegewehr passen. Also in die Magazinlänge. Ich musste eine Magazinlänge haben wie eine 308, 71 mm. Und dann hat man gesagt, ja, wir wollen aber windstabile Geschosse haben. Das heißt, man hat gesagt, okay, man könnte die Geschosse, wenn man sie länger macht, könnte man mit dem kurzen Draht, könnte man die schießen. Und dann hat man gesagt, ja, dann ist aber auch schlauer, wenn man die Hülse kürzt, sodass das Geschoss nur im Hals sitzt, dass das Pulver hinterm Geschoss ist, dass ich mit weniger Pulver effizienter arbeiten kann. Und dann hat man gesagt, ja, wenn das präzise schießen soll, machen wir die Patronenlagerdimension noch enger an die Patrone. Wenn man überlegt, so eine 308 hat doch schon relativ viele Toleranzen, damit es halt immer unter allen möglichen Bedingungen funktioniert, was jetzt der Präzision nicht super zuträglich ist. Und wenn man das ein bisschen optimiert, wie es bei der Creedmoor und allen darauf folgenden Patronen gemacht worden ist, dann habe ich halt eine größere Präzision aus Standardwaffen. Ich kann also Standardwaffen nehmen mit der Standardmunition. Es passt besser zusammen. Ich muss nicht so lange suchen, bis was schießt. Es hat eine generell eine höhere Präzision. Das war die Idee. Und es hat auch in den USA bei der Patrone 10 Jahre gedauert, bis sie sich dann so durchgesetzt hat in allen anderen Bereichen auch, also nicht nur in dem Long-Range-Sport, sondern eben auf der Jagd auch und im normalen Sportbereich, dass diese Popularität, die sie heute hat, erreicht wurde. Ne? 10 Jahre.
Klingt trotzdem sehr, sehr spannend und ich fand die Frage aber auch gut tatsächlich.
Ja.
Ich muss jetzt einmal nochmal gucken. Nächste Frage ist, glaube ich, ein bisschen persönlich. Wieso schießt meine 3006 im Blaser einfach nicht mit der CX? Einfach keine Chance.
Das ist eine Sache, die wir sehr häufig hören. Da gibt es ein Kompatibilitätsproblem von den gehämmerten Läufen mit den CX-Geschossen. Und zwar ist das nicht jedes Mal der Fall. Es gibt genug Waffen, die damit hervorragend schießen. Aber jeder gehämmerte Lauf ist ein bisschen ein Unikat, wie jeder andere Lauf auch. Das ist also ein bisschen ein Unikat. Und es gibt immer wieder tritt auf, dass bei den gehämmerten Läufen leichte Engstellen im Profil sind. Also wir reden jetzt von sehr, sehr geringen Toleranzen, aber eben doch geringen Toleranzen. Und wenn ein monolithisches Geschoss wie das CX dann in so einer Engstelle leicht heruntergedrückt wird und dann nach der Lauf wieder auf die normale Weite aufgeht, folgt es dem Drall nicht mehr so gleichmäßig, wie wenn der Lauf durchgehend gleich wäre. Kein Vorwurf an den Laufhersteller. Diese Läufe schießen mit allen anderen Geschosstypen hervorragend, wie wir ja wissen. Blaserläufe sind ja für ihre Präzision bekannt. Alle Bleigeschosse, alle weiche mit weicheren Kernen bleifreien Geschosse, auch unsere, alle anderen Geschosse von uns schießen hervorragend in den Läufen, außer beim CX kann es immer wieder Probleme geben. Was da auch sicherlich reinspielt, ist die Sache mit diesen leistungsgesteigerten Laborierungen. Bei vielen Tests, die wir durchgeführt haben, ist es so, dass leichte, führige Jagdwaffen mit dem gesteigerten Impuls dieser Short-Barrel-Short-Rifle-Patronen, wie zum Beispiel Hornady Superformance oder RWS-Short-Rifle, dass die dadurch etwas stärker beansprucht werden, durch diesen stärkeren Impuls dieser leistungsgesteigerten Laborierung. Und das dann auch zu führen kann, dass das dann auch ein bisschen auf Kosten der Präzision geht. Also da spielen zwei Sachen auch zusammen. Also wir reden hier von einem Kompatibilitätsproblem. Hornady hat das gelöst, indem sie extra für diese Läufe das ECX-Geschoss gemacht haben. Und das schießt aus allen Läufen. Also ob gehämmert, gezogen, Knopf gezogen, spielt keine Rolle. Alter 98er mit ausgebrannten Übergangskegel. Diese Geschosse sind dafür gemacht, dass die aus diesen Waffen, aus allen Waffen eben top präzise sind und eben gut wirken.
Spannend. was würde er sagen, ist das beste bleifreie Geschoss zurzeit auf dem Markt?
Das kommt immer darauf an, was ich erwarte, was ich machen will. Will ich auf 30 Meter möglichst wildbrettschonend Rehwild jagen? Will ich auf 250 Meter eine Gams erlegen? Will ich in Afrika damit jagen? Also das kommt ein bisschen drauf an. Also das kompletteste würde ich schon sagen, das kompletteste bleifreie Geschoss ist schon ein CX, weil es eben eine hohe Aerodynamik hat. Das heißt, ich kann auf Distanz damit wirken. Ich habe eine verbesserte Ansprechverhalten. Das heißt, ich brauche etwas weniger Auftriffgeschwindigkeit als früher bei den bleifreien. Wie gesagt, es ist eine Tombak-Legierung. Ich muss nicht häufiger reinigen. Ich kann mit günstigen Trainingsmunitionen kompatibel schießen. Also das sind viele Argumente, die dafür sprechen. Das würde ich sagen, ist das kompletteste bleifreie Geschoss. Aber es gibt auch andere Geschosse, die jetzt eben in der Normalanwendung vielleicht dann hier und da Vorteile haben, wie zum Beispiel das ECX durch den Flachkopf mit einem gesteigerten Schusszeichen, mit noch besseren Pirschzeichen, mit einer großen Augenblickswirkung, auch bei langsamen metrischen Kalibern, die jetzt von Haushalt nicht schnell sind. Da ist dann halt so ein ECX-Geschosstyp besser geeignet als ein stromlinienförmiger CX.
Was für ein Kaliber meinst du damit?
7x57, 7x64, 7x65R, 8x57 IR, IRS, IS und IRS und 9.3 zum Beispiel. Also Patronen, die jetzt von Haus aus gerade mal vielleicht 800 und weniger Metersekunden Geschwindigkeit haben. Da kann ich halt kein Geschoss brauchen, was viel Geschwindigkeit zur Funktion braucht. Dann nehme ich halt ein Geschoss, das mit wenig Geschwindigkeit auskommt, wie zum Beispiel das ECX. Das hat eine Ansprechgeschwindigkeit wie ein Bleigeschoss mit 550 Metersekunden. Und damit habe ich dann auch bei meinen langsamen Kalibern meine volle Einsatzreichweite und eine sehr, sehr gute Augenblickswirkung.
Wie vorgehen, wenn der Lauf zickig ist, um optimale Präzision zu erzielen?
Okay, erstmal muss man sagen, wann ist ein Lauf zickig? Aber generell sehen wir halt häufig, dass die Waffen nicht im technisch perfekten Zustand sind. Das heißt, ich muss natürlich zum einen sicherstellen, dass die Systemschrauben, das sind die Schrauben, die Schaft mit den Metallteilen der Waffe verbinden, dass die halt richtig und mit dem richtigen Drehmoment angezogen sind. Das ist nicht immer der Fall. Nicht jeder weiß, dass man da mal hingucken muss. Nicht jeder geht davon aus, es kommt ab Werk perfekt. Egal, wo die Waffe vorher war, was jemand vorher mit der Waffe gemacht hat. Vielleicht hat einer mal ausgeschäftet, um was zu gucken. Hat es vielleicht nicht mit dem richtigen Drehmoment wieder angezogen. Das ist ein wichtiger Punkt. Zielführung und Montage müssen natürlich sein. Mein Testaufbau, wovon ich schieße, meine Schießauflage und so weiter, muss natürlich auch das hergeben, dass ich gute Gruppen schieße. Das ist nicht so einfach. Das geht nicht automatisch. Also irgendein rutschiger Sandsack auf einem wackeligen Tisch ist, hat sicherlich nicht das Beispiel jetzt. Das sind alles Fehlerquellen, die damit reinspielen können. Aber gehen wir davon aus, alles ist perfekt und ein Lauf schießt nicht so präzise, dann wäre mein erster Punkt, mal vom Büchsenmacher die Mündung überprüfen zu lassen. Ist die in Ordnung? Das ist sicherlich eine Sache. Und ansonsten chemisch reinigen, dass ich einen Grundzustand herstelle. Vor allem, wenn es neue Waffen sind. Wenn es alte Waffen sind, kann das chemische Reinigen schon Probleme machen. Wenn da viel Oxidation im Lauf ist und ich reibe das alles raus, kann sein, dass ich viele Schuss brauche, um den wieder einzuschießen. Aber wenn es ein neuerer Lauf ist und der schießt nicht so gut, wie ich denke, und die Mündung ist in Ordnung, dann würde ich den halt chemisch reinigen. Und mal mit einer günstigen Mantelpatrone, mit einer Schüttpackung oder so, mal ein paar Schuss machen, also 30, 40 Schuss machen. Läufe brauchen Einlaufzeit. Ne? Die ist von einem, bei einem gezogenen Lauf irgendwo zwischen 15 bis 40 Schuss. Bei gehämmerten Läufen kann das auch tatsächlich 200 bis 300 Schuss mal sein, bis der dein volles Potenzial erreicht. Wie gesagt, das sind alles Sachen.
Ja, so viel Schuss, die wahrscheinlich die meisten Jäger nicht mal mit der Waffe jemals machen werden.
Richtig, richtig. Aber wenn ein Lauf, wie gesagt, auch die beste Laufherstellung hat Toleranzen. Wenn ich jetzt einen sehr teuren Matchlauf nehme, auch da gibt es minimale Unterschiede zwischen einem Lauf, der sofort super schießt, und Läufe, die eben 40 Schuss brauchen. Aber bevor ich jetzt vor der Lösung stehe, ich verkaufe die Waffe wieder oder lass mir den Lauf austauschen, kann man mal eine Schüttpackung investieren. Ich sag mal, gerade am Anfang möchte man eine Waffe ja eh kennenlernen. Man möchte mit Abzugsverhalten, Repetierverhalten, Schaftform und so weiter vertraut werden und möchte vielleicht auch mal vom Pierstock schießen üben oder im Schießkino. Dann ist das genau der Moment, wo ich das machen kann. Ich schieße mal eine Zahl Schüsse durch den Lauf und wiederhole dann meinen Test, der anfangs nicht so gut war, um zu gucken, ob es besser geht. Mein Tipp ist auch immer mal alternativ eine Matchpatrone zu verwenden, weil Matchpatronen sind halt so gestrickt, dass sie fast aus jeder Waffe schießen. Und wenn das schon nicht schießt, dann ist wahrscheinlich, dass irgendwas an der Waffe nicht in Ordnung ist.
Ja. Okay. Welches Pulver bevorzugt er beim Wiederladen der 7mm PRC und warum? Gar keine Ahnung davon, deswegen Wort an dich.
Ja, wie gesagt, 7mm PRC schieße ich seit Oktober 23. Habe also ein bisschen Erfahrung damit. Ich habe verschiedene Pulver probiert. Generell bevorzuge ich moderne Pulver. Ich weiß, das ist ein bisschen konträr. Wiederlader hängen gerne an ihren alten Pulvern. Ich habe tatsächlich nie bereut, mir die modernen Pulver anzuschauen. Die neueste Generation von Pulvern sind Kugelpulver, die sich sehr leicht schütten lassen. Die muss ich also nicht einzeln abwiegen, sondern kann sie in einem qualitativ hochwertigen volumetrischen Messgerät so genau schütten, dass das der beste Fabrikpatrone gleichkommt. Und die dann auch temperaturstabil sind, das ist wichtig. Also es kann ja sein, dass ich im Sommer die Laborierung mache und gehe dann mit dem Winter jagen oder umgekehrt. Und dann möchte ich halt nicht, dass durch eine Geschwindigkeit ich eine andere Treffpunktlage habe. Und im Idealfall haben wir dann auch noch einen Kupferlöser drin. Das heißt, ich habe längere Reinigungsintervalle und kann den Lauf leichter reinigen, weil sich das Kupfer nicht so festsetzen kann wie bei einem älteren Pulver, dass das nicht hat. Also um es konkret jetzt zu sagen, ich habe bis jetzt gute Erfahrungen gemacht mit dem Winchester Stable HD in der 7 PRC, habe aber ganz frisch aktuell das neue Ramshot Grand auch zu Hause und werde das in den nächsten Tagen, maximal Wochen hoffentlich testen können. Habe ich sehr, sehr viel Positives drüber gehört. Hohe Leistungsausbeute mit all den Vorteilen, die ich gerade genannt habe. Auch das Winchester Stable HD ist so ein hochmodernes Pulver mit allen diesen Vorteilen. Und das wären meine beiden Favoriten für die 7 PRC.
Ich hoffe, da konnten wir die Frage mit beantworten. Fliegt eine 300 Winmag aus einem Elver 3?
Kann man so nicht beantworten, weil es kommt ja aufs Geschoss an. Der Standard-Drall, muss man dazu jetzt zur Erklärung sagen, Der Standarddrall der 300 Winchester Magnum ist 1 in 10, also 254 mm. Aber die hat natürlich Reserve. Das heißt, diese 1 in 10er Drallänge, die reiz ich nur aus mit den längsten, schwersten Geschossen. Alles, was am Markt erhältlich ist, würde ich behaupten, wird aus dem 11er Drall schießen. Das, denke ich, ist nicht das Problem. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder lade mit sehr, sehr langen, extremen Matchgeschossen, dann könnte ich da an Grenzen kommen. Also zum Beispiel so ein 250-Gren A-Tip, was ich in der Winmag verladen kann, würde definitiv an die Grenze kommen. Das sind aber Geschosse, die sind unwahrscheinlich lang. Fabrikpatronen, mir fällt jetzt spontan nichts ein, also selbst ein 200-Gren ELDX von Hornady, womit so das höchste BC-Wert hat, was am Markt erhältlich ist, selbst die wird aus dem 11er Drall, denke ich, schießen, weil die natürlich mit der höheren Geschwindigkeit der Winmag habe ich eine bessere Stabilität. Die Geschwindigkeit spielt ja auch eine Rolle dabei. Generell, das wollten wir, glaube ich, ganz kurz sagen, muss man denken, früher war es so, man konnte sagen, Drall zu Geschossgewicht. Man konnte sagen, aus dem 1 in 12er Drall kann ich bis so und so viel Gewicht schießen, 1 in 14 oder 1 in 10 kann ich bis so und so viel Gewicht schießen. Das kann man so heute nicht mehr sagen, weil ich kann in einer Gewichtsklasse zwei sehr, sehr unterschiedliche Geschosse haben. Ich kann ein klassisches Geschoss haben mit einem Flachboden und einer kurzen, runden Geschossspitze und habe ein kurzes, gedrungenes Geschoss mit 11,5 Gramm als beispielsweise und habe dann eine deutlich kürzere Länge, als wenn ich jetzt ein ELDX nehme mit einer extrem ballistischen, optimierten Form und einem viel besseren Aerodynamik. Aber das braucht halt auch einen kürzeren Drall. Ne? Also da muss man am besten auf die Herstellerangaben achten. Die Hersteller geben mittlerweile bei den Wiederladegeschossen, da kann es ja passieren, dass ich da in Kombinationen laufe, die nicht funktionieren, dass sie mir sagen, bis wann was geht, ne, welches Geschoss konkret welchen Drall braucht.
Welche Munitionsart, Geschossart ist besser? Kegelspitz oder Doppelkern?
Das ist eine Frage, da müsste man fragen, für was? Was will man damit tun?
Ich sage jetzt einfach für Schwarzwildbejagung.
Für Schwarzwildbejagung, okay. Da würde ich tendenziell, hängt auch wieder vom Kaliber ab, in einer 9.3 kann ich, denke ich mal, durchaus eine einfachere Konstruktion wie ein KS nehmen, weil ich habe nicht so viel Geschossbelastung. Ich habe ein dickes, schweres, langsames Geschoss, das wird nicht so belastet. In der 7x64 wäre dann vielleicht das DK besser, weil da was konstruktionell gemacht ist, um das Geschoss zusammenzuhalten, um Tiefenwirkung zu geben. Ne? Das ist immer die Frage, auch was erwarte ich? Das haben wir letztens gesagt, die schwerste Sache einzustellen bei Munition ist die Erwartung des Anwenders. Was erwarte ich? Es gibt halt Leute, die sagen, ich will maximale Wildbrettschonung, ich will da fast nichts kaputt haben und ich weiß dann, dass die Stücke halt 20, 30, 40 Meter laufen können. Und der andere sagt, es muss am Platz liegen, egal was, da schmeiße ich lieber ein Kilo Fleisch weg, als wenn ich da einen Meter suchen muss. Das ist auch eine Frage, ne? Für den, der Augenblickswirkung wird, ich denke, ist das aggressivere Geschoss, das KS, denke ich mal, besser geeignet und der mehr Wildbrettschonung will, würde das DK wahrscheinlich bevorzugen.
Woran kann es liegen, dass Geschosse quer auf der Zielscheibe ankommen?
Da gibt es seit Schalldämpfern noch ein paar Gründe mehr. Also wenn wir mal ganz generell von der Plausibilität mal ausgehen. Das heißt, wenn ich eine Fabrikpatrone habe aus einer intakten fabrikfertigen Waffe, dann passt der Drall zum Geschoss. Das ist schon mal das Erste. Also es gibt keine Fabrikmunition in einem normalen Kaliber, das in die Waffe des Kalibers, dass es vom Drall her nicht passt. Die einzige Ausnahme ist 223, da gibt es ein paar schwere Geschosse, die aus einer normalen Waffe nicht schießen. Aber dann steht es auf der Packung. Aber alle anderen, 308, 3006, egal was, 300 Winmag, die Fabrikmunition schießt aus den Fabrikwaffen. Das ist also, der Drall passt schon mal. Also daran kann es schon mal nicht liegen. Wenn keine Hindernisse in der Flugbahn sind, die das Geschoss touchieren können, die dazu führen können, könnte es eine stark beschädigte Mündung sein. Wie gesagt, und seit Schalldämpfer natürlich die Fehlerquelle Schalldämpfer. Das heißt, ist das Gewinde am Lauf konzentrisch zum Laufprofil? Das heißt, es muss nicht mal sein, dass das Geschoss den Schalldämpfer innen touchiert, weil das führt meist dazu, dass auf 100 Meter gar nichts mehr auf der Scheibe ist. Das kommt nicht mal mehr quer an, sondern es ist gar nicht mehr auf der Scheibe. Es reicht, wenn die Pulvergase das Geschoss stark asymmetrisch überholen. Das heißt, Geschoss touchiert zwar nicht, aber wenn das außermittig ist, überholen, sag ich mal, links 2/3 der Gase und rechts 1/3 der Gase. Das kann schon passieren, dass das Geschoss in der Phase, wo es aus der Mündung austritt und eben kritisch ist, dann muss es sich finden. Das muss man so vergleichen mit einem Brummkreisel. Wenn ich als Kind so einen Brummkreisel angetrieben habe, dann gibt es am Anfang, wenn ich das loslasse, eine kurze Phase, bis sich das findet und dann läuft der ganz ruhig. Und das ist die Phase, wenn das Geschoss aus der Mündung kommt. Und wenn dann noch diese Gase asymmetrisch da was am Geschoss machen, dann kann das schon sein, dass das Geschoss da touchiert wird. Also nicht touchiert vom Dämpfer, aber vom Gas. Und das dann zu schrägen Einschlägen auf der Scheibe führt.
Was macht man dann dagegen? Schalldämpfer austauschen.
Genau, richtig. Das Gewinde gerade schneiden lassen, also unter Umständen Gewinde abdrehen, neues Gewinde richtig draufdrehen lassen oder Lauf ein Stück kürzen, neues Gewinde schneiden lassen. Der Schalldämpfer muss natürlich auch konzentrisch sein. Auch das passiert schon mal in der Massenherstellung, dass ein Schalldämpfer nicht konzentrisch ist zum Laufprofil. Dann ist das Gewinde perfekt, aber der Schalldämpfer ist halt das Problem. Das kann das sein. Da würde ich es halt reklamieren. Das, denke ich mal, wird der Hersteller auch anstandslos austauschen. Wenn das gibt, Büchsenmacher haben Werkzeuge, wo man die Rundlaufgenauigkeit messen kann. Und wenn das nicht passt, dann muss das getauscht werden. Und was natürlich passieren kann, wenn ich Widerlader bin und mit zu wenig Geschwindigkeit arbeite, ne? Oder Unterschalllaborierung versuche, da geht es relativ schnell, dass das dann ins Kippen kommt. Ne?
Ich lerne hier heute auch einiges. Okay. Unterschied günstig versus teuer, echte Argumente, keine unechten.
Okay, also wenn ich jetzt, sage ich mal, eine gute Jagdpatrone nehme, 20er Schachtel, irgendein Geschoss mit vielen guten Eigenschaften nehme, eine mechanische oder elektrochemische Mantelkernverbindung, Kunststoffspitze, aerodynamisch optimierte Form, nennen wir das mal Premium-Munition. Und ich habe dann eine einfache Teilmantel-Munition, einfach einen Bleikern mit dem Mantel drum in einer Schüttpackung. Was mir dann auffällt, ohne jetzt Namen zu nennen, aber die Hülsenqualität bei den Massen, bei den günstigeren Patronen ist meist schlechter, was für den einen Schuss, wenn ich sie nur fabrikmäßig verschieße, erstmal keine große Relevanz hat, muss ich sagen. Also das ist gar nicht das Problem. Meistens ist es halt zum einen, dass die Geschosse nicht für eine zielballistische Wirkung optimiert sind. Das heißt, ich kann unterschiedliche Wirkungen haben. Schieße ich hinter das Blatt, ist es ganz anders, als wenn ich durchs Blatt schieße. Das Geschoss vielleicht bricht auseinander, der Mantel trennt sich vom Kern, ich habe keine vernünftige Tiefenwirkung. Solche Sachen können bei einfachen Geschosskonstruktionen auftreten. Was dann noch passieren kann, ist, dass die von Los zu Los ein anderes Pulver verwendet wird. Das heißt, die Treffpunktlage und die Präzision kann sich ändern. Es kann schon mal sein, dass da nicht immer das gleiche, exakt gleiche Pulver verwendet wird, um eine extrem hohe Konstanz von Los zu Los auch zu haben. Das ist eine Sache, die passieren kann. Ja, das sind eigentlich so die zwei Sachen, die mir auffallen. Ne? Das heißt, die Konstanz von Los zu Los und die Präzision im Generellen. Und zum anderen eben die zielballistische Wirkung des Geschosses. Präzision kann auch schon mal sein, dass die mit einer einfachen Patrone schlechter ist, muss aber nicht. Also das kann auch durchaus sein. Einfache Geschosse schießen oft ganz gut, aber die zielballistische Wirkung ist meistens bei ganz simplen Teilmantelgeschossen ohne mechanische oder elektrochemische Bindung oder sowas oder Kunststoffspitze ist halt, je nachdem wie ich treffe, kann das schon relativ unterschiedlich sein.
Die nächste Frage war tatsächlich einfach in im Raum gestellt, 8555. Ich weiß nicht genau, was da die Frage ist, aber du weißt, oder beziehungsweise ich habe es tatsächlich dann nachgefragt, sollen ein bisschen was zu ihrer neuen Laborierung erzählen?
Ja, okay. Also zum einen, ich sag mal ganz kurz, Blaser hat da ein neues Kaliber vorgestellt, 8,5x55. Was neu an dem Kaliber aus meiner Sicht ist, also das soll eine leistungsstarke Patrone auch aus kurzen Läufen sein, was sie auch, denke ich, ist. Was neu ist, ist die Kombination von einem kaliberstarken, also stärkerem Geschoss, 8,5mm 338 Durchmesser, in Verbindung mit leichten, schnellen Geschossen. Meistens hat man ja so, wenn man jetzt an eine 338 Winchester Magnum denkt, dann denke ich doch an eher mittel- bis schwere Geschosse, die halt für starkes Wild auf weite Distanzen und so weiter hauptsächlich geeignet ist. Bei der 8,5x55 geht man den Weg, auch wegen des kurzen Laufes, weil ich halt nicht so viel Zeit habe, Schweres zu beschleunigen und das Hülsenvolumen das auch nicht hergibt unbedingt, arbeite ich mit relativ leichten, schnellen Geschossen in einem großen Durchmesser. Und das hat sicherlich eine gewisse zielballistische Wirkung. Also die Patrone wird sicherlich von der reinen Anlage her stärker wirken auf kurze bis mittlere Entfernung als jetzt zum Beispiel eine 308 oder 3006. Definitiv, da ist sie überlegen. Was Hornady gemacht hat, ist, es waren ja gewisse Parameter da, die wichtig sind. Also was Hornady bei Fabrikpatronen halt immer macht, sie suchen ein Geschossgewicht, das aus der Patrone die höchstmögliche Leistung bringt. Ich habe immer der Balance. Wenn ich zu leicht werde, wird das Geschoss zu schnell langsam. Werde ich zu schwer, bin ich von vornherein zu langsam und habe keine Reichweite auf Distanz, keine Wirkung auf Distanz. Also hat Hornady da ein 185 Grain, also 11,8 Gramm, glaube ich, ist das, Geschoss verladen. Ein ECX, also das war das erste, das heißt, das Geschossgewicht wurde so gewählt, dass wir über 900 Meter Sekunden Mündungsgeschwindigkeit haben aus dem Messlauf. Wir werden das jetzt aus den Läufen halt sehen. Ihr seht gerade im Umlauf, ich habe schon ein paar Schussbilder von Waffenhändlern gesehen, aus Blaserläufen, das schießt hervorragend. Also Matchpräzision, Schüsse berühren sich. Weil, wie gesagt, die Masse wird ein bleifreies Deformationsgeschoss haben wollen und brauchen. Bleigeschoss macht unserer Meinung nach jetzt für so eine Patrone als Erstlaborierung keinen Sinn, weil die meisten halt doch eben da bleifrei jagen wollen oder müssen. Deformationsgeschoss ist zurzeit sehr, sehr beliebt. Das, auch da haben wir gedacht. Und wir haben halt den ECX-Geschosstyp genommen, der aus den gehämmerten Läufen, die von Blaser, Mauser, Sauer und anderen Herstellern verwendet werden, halt optimale Präzision bringen. Also das war so die Kombination. Gejagt habe ich damit noch nicht, aber die ersten Lieferungen sind jetzt raus. Wir haben ein paar Profijäger, die damit jetzt unterwegs sein werden und wir werden in den kommenden Tagen und Wochen hoffentlich Erlegerberichte bekommen. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass das eine sehr starke Kombination ist.
Hört sich gut an. Farblich für jedes Geschoss andere Kunststoffspitzen wie bei Nosler wäre super.
Ja, da weiß ich immer nicht, was ich darauf sagen soll. Also das eine Problem ist halt, wir haben ja nicht nur die Varianz bei den Kalibern. Nosler macht das pro Kaliber. Da frage ich mich, wo muss ich denn eine kalibermäßige Unterscheidung? Weil das steht auf der Hülse. Oder als Widerlader kann ich eben mal den Messschieber dran halten, wenn ich die mal aus der Packung geschüttet habe und weiß jetzt nicht, welchen Durchmesser die haben. Also Nosler macht jetzt nicht die Typen mit andersfarbigen Geschossspitzen voneinander unterscheidbar, sondern die Kaliber. Okay, wie gesagt, wann komme ich in die Gefahr, dass ich nicht weiß, welches Kaliber das Geschoss hat?
Und vor allen Dingen weiß man es ja dann immer noch nicht, wenn man nicht weiß, welche Farbe man dem Ganzen zuordnet.
Das kommt noch dazu. Ich sag, die Idee finde ich jetzt grundsätzlich nicht schlechter oder besser, aber ich glaube, sie löst für meiner Ansicht nach kein wirkliches Praxisproblem. Also der Widerlader, wie gesagt, hat die Geschosse in der Schachtel, wo das draufsteht, was drin ist in der Regel. Also das würde ich dringend empfehlen. Und wenn nicht, halte ich einen Messschieber dran und lege es auf die Waage. Dann weiß ich Durchmesser und Gewicht, dann weiß ich, wo ich bin. Falls ich da mal ins Straucheln komme, falls die mal aus der Schachtel raus sind und ich weiß nicht, was es ist. Die andere Sache ist, die Hornady verlädt ja die Spitzen, roten Kunststoffspitzen, halt auf sehr viele Patronen. Das heißt zum Beispiel ein SST, ein ELD Match, ein ELDX, ein CX haben alle die gleiche Spitze. Beim ELDX ist es ein bisschen dunkelroter. Da haben wir eine leichte farbliche Unterscheidung gemacht. Aber wenn ich jetzt wissen will, wenn ich jetzt eine Patrone vor mir habe, wo ich sage, hinten drauf steht 308 Winchester und drin ist was ein Geschoss mit einer roten Kunststoffspitze von Hornady und ich weiß nicht, was es für ein Geschoss ist, dann gibt es in der Regel eine kleine Hilfestellung. Ist es ein dunkelrotes statt eine hellrote Spitze? Ist es ELDX? Sehe ich eine Krimprille mit diesen Rippchen, mit diesen typischen Rippen drin, dann ist es ein SST-Geschoss. Sehe ich eine Rille ohne Rippen, ist es ein CX-Geschoss. Und sehe ich keine Rille, ist es ein ELD-Match. Das heißt, ich kann schon optisch unterscheiden, was ich da eigentlich habe.
Und ELD-Match ist auch wieder heller.
Genau, die hat auch eine dunkelrote Spitze.
Okay.
Ne, aber wie gesagt, dann habe ich keine Rille, dann ist es das. Also im schlimmsten Fall kann ich nicht unterscheiden, ist es ein ELDM oder ein ELDX. Das könnte ich durchs Gewicht. Die wiegen halt anders. Ne, aber
Jens, ich glaube, du musst an dieser Stelle mal einmal deinen Spitznamen nochmal sagen, den du eben nochmal einmal losgeworden bist, weil ich bin gerade so fasziniert, wie du das alles so wiedergeben kannst.
So. Ja, das ist eigentlich ein Missverständnis. Das war mein erster Artikel, den ich für die Zeitung Kaliber, für die ich 11 Jahre hauptberuflich als Redakteur gearbeitet habe, bekommen habe. Und zwar Pulverpapst.
Aber Leute, ihr hört's jetzt. Also Jens ist ein wandelndes Lexikon. Ich glaube, wir könnten hier noch 5 Stunden weitermachen mit den Fragen.
Wir haben auch bei Kaliber, habe ich auch die Leserbriefe beantwortet. Darum sind mir solche Fragen halt sehr, sehr bewusst. Und ich auf Messen bekommen ja auch genau solche Fragen gestellt. Und es gibt keine dummen Fragen. Wenn jemand diese Frage hat, versuchen wir die auch ernsthaft und so zu beantworten, dass demjenigen dann auch geholfen ist. Ne?
Was haben wir noch? Jetzt waren wir gerade farbliche Geschosse, ne? Ja. Welche Übungsmunition zur Jagdmunition kompatibel bei Hornady?
Das ist eine sehr gute Nachricht, fast alles, weil Hornady alle Geschosse aus Tombak fertigt, auch die bleifreien, nicht aus Reinkupfer wie viele andere Hersteller, sondern eben aus Tombak. Das ist eine Mischung aus Kupfer und Zink. Und die Geschosse sind praktisch mit allem, was eine normale kupferfarbene Mantel hat, kompatibel. Das heißt Schüttpackungen, Matchpatronen, Bleigeschosse, Bleijagdgeschosse, das ist alles untereinander kompatibel. Ich habe immer das gleiche Material im Lauf. Ich schieße nichts übereinander, ich muss nichts wieder rausschießen mit einem anderen Material, sondern das bleibt halt konstant. Das war auch ein ganz wichtiges Kriterium, warum Hornady sich bewusst für den aufwendigeren Schritt Tombak bei den Geschossen zu verwenden entschieden hat. Das ist einer von den ganz wenigen Herstellern, die es machen. Und das ist halt, wie gesagt, die gute Nachricht. Ich kann da Schüttpackungen von bekannten Herstellern mit 2 Namen und so weiter, kann ich alles schießen. Das passt alles zusammen. Ja.
Nächste Frage. Welches Geschoss von Hornady in 3.0 Winchester auf weite Distanzen?
308 Winchester?
308 Winchester, was habe ich gerade gesagt?
Das wäre wieder die Frage, Jagd oder Match? Ne, jagdlich oder Match. Also in jedem Falle eins der ELD-Geschosse. Ne, in beiden Fällen, also bei Jagd wäre es das ELDX, Precision Hunter, die Fabrikmunition, ist halt ein Geschoss, das auch kurz funktioniert, auch für Drückjachten, aber eben auch für sehr weite Distanzen funktioniert, weil es A, eine sehr gute aerodynamische Form hat, das heißt, das Geschoss verliert wenig Geschwindigkeit. Ist es eher schwer, weil es trägt halt Energie und Geschwindigkeit weiter. Und das Ansprechverhalten ist so, dass sich auch bei den niedrigen Geschwindigkeiten, die ich am Ziel auf Distanz habe, das Geschoss super anspricht. Also daher ELDX wäre es bei der Jagd und für Scheibenschießen, für Präzisionsschießen auf Distanz wäre es das ELD-Match als Fabrikpatrone. Oder als Projektil zum Handladen. Ja.
Die letzte Frage war, ob wir noch einen Podcast machen zum Thema Wiederladen.
Von mir aus gerne, du hast meinen Spitznamen gehört. Ich habe mich als Wettkampfschütze, ich habe sehr lange Kurzwaffe wettkampfmäßig geschossen, habe mich mit dem Thema auch jetzt im Langwaffenbereich sehr intensiv auseinandergesetzt. Ich denke, es ist ein sehr schönes, interessantes Hobby. Es kann auch Dinge tun, die mit Fabrikpatronen eben nicht möglich sind. Kann halt viele Gründe, warum man wiederlädt, also von mir aus gerne, wenn das von den Zuschauern gerne gewünscht ist, können wir gerne das Thema Wiederladen im ähnlichen Umfang mit Fragen der Zuhörer, Zuseherschaft beantworten, können wir gerne machen.
Also ihr habt es gerade gehört, wäre kein Problem. Ich werde dazu tatsächlich dann auch nochmal einen Sticker machen, ob das jetzt nur eine Person ist oder ob es ganz viele bei uns sind. Das einzige Problem, was ich bei dem Ganzen habe, ist, ich habe da keine Ahnung davon. Das heißt, ich kann nur wirklich die Fragen vorlesen, aber ich kann nicht mitdiskutieren.
Ja. Aber wie gesagt, du kannst dich ja da ein bisschen auch einarbeiten. Die gute Nachricht ist, es ist viel unkomplizierter, als man denkt.
Oder wir müssen mal zu dir kommen und ich gucke mir das mal an, wie man wieder lädt und dann habe ich ganz viele Fragen.
Komm gerne mit der Kamera vorbei und dann machen wir live mal ein paar Patronen.
Ich glaube, das ist auch was richtig Spannendes. Jens, jetzt ist, wir haben gerade fast 45 Minuten Fragen beantwortet. Die Zeit verging wie im Flug. Aber ja, ich find's sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir konnten da auch so ein bisschen zu dem Ganzen ein gutes Licht zeigen. Und ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Mhm. Wenn sich jetzt jemand in Deutschland ein neues Gewehr kauft, beziehungsweise Jungjäger, der gerade sagt, ich möchte mit dem Ganzen anfangen, welches Kaliber würdest du sagen, kaufst dir?
Also die 308 Winchester ist immer noch eine sehr, sehr gute Entscheidung, muss ich sagen, aus verschiedenen Gründen. Zum einen gibt es eine unheimliche Bandbreite an Munition. Und alles, denke ich, was neu auf den Markt kommt, an Laborierungen, wird zuerst oder auf jeden Fall inklusive der 308 Winchester auf den Markt kommen. Also von daher ist sie, denke ich, immer noch eine sehr, sehr gute Wahl. Sie funktioniert aus kurzen Läufen sehr gut, so sehr ordentlich. Sie hat natürlich Limits. Eine 308 ist keine 30-06 und keine 300 Winchester Magnum, schon gar nicht. Wer also weiß, er muss ständig auf Rotwild auf weite Distanzen jagen oder möchte das, dann wäre das nicht die erste Wahl. Aber für alles normale, sage ich mal, alles europäische Schalenwild bis 150, maximal 200 Meter mit den richtigen Laborierungen, der ist mit der 308 nicht schlecht angezogen. Wie gesagt, wenn ich jetzt eine ultraleichte Waffe habe, so ging es mir, ich hatte eine Waffe, die unter 3 Kilo war, fand ich jetzt die Kombination mit einer starken 308 nicht so toll, weil die eben beim Schießen vom Pierstock oder mit leicht instabilen Anschlägen vom Hochsitz, wo ich nicht optimal auflegen kann, fand ich die Waffenbewegung halt so störend, dass man die Schusszeichen gerade auf Distanz nicht immer so sehen konnte, wie man sie vielleicht sehen konnte. Und da wäre dann auch ein Kaliber mit einem leichteren Geschoss, mit einem leichteren, schnelleren Geschoss, wie eine 6,5 Creedmoor, auch eine gute Alternative. Aber wie gesagt, mit der 308 machst du erstmal nicht viel falsch.
Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du hier hingekommen bist und dass wir das Ganze diskutieren konnten. Ja, wie immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie drunter. Jens beantwortet euch die sehr gerne. Wir machen ja wieder die Reels daraus, die wir dann auch mit dir teilen. Da wird es bestimmt noch einiges geben. Aber ja, als erstes vielen, vielen Dank fürs Kommen und ich hoffe, wir sehen uns wieder.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Dankeschön.